Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktionen. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Weiter geht's mit Lilly Hanssons Elmsfeuer in einer ungekürzten Lesung von Richard Barenberg.
Die Megaliden. Verehrter Professor Block, obwohl ich, wie ich Ihnen zuletzt geschrieben habe, meinen Frieden mit diesem Schiff und meiner Rolle darauf gemacht habe, wird mir doch immer wieder vor Augen geführt, wie fragil dieser Zustand ist. In der letzten Nacht hatten wir wieder einmal schwer zu kämpfen. Ein heftiger Sturm, wie er in diesen Gewässern wohl keine Seltenheit darstellt, hat das Schiff frontal erwischt. An Deck wurde jede Hand gebraucht und an Schlaf war nicht zu denken. Wie auch, wenn das Schiff sich binnen Sekunden von einer zur anderen Seite rollt, nein, geschleudert wird. Kräfte sind da am Werk, deren Macht man nicht begreift, wenn man als Schüler im Physiksaal nur von ihnen hört. Aber es gibt sie, das kann ich Ihnen nun versichern. Ich habe sie am eigenen Leib erfahren. Johnny legte den Kopf zurück und massierte mit der rechten Hand seinen Nacken. Die Anstrengung der letzten Stunden saß ihm noch tief in den Knochen. Seine Finger zitterten vor Müdigkeit. Hin und wieder trafen sie beim Tippen die falsche Taste. Wenn er aus dem Fenster sah, fiel es ihm schwer zu glauben, was sich in der vergangenen Nacht dort draußen zugetragen hatte. Die See war nach wie vor rau, doch der Wellengang war nichts im Vergleich zu dem gewaltigen Inferno, das hinter ihnen lag. Mehrmals war es ihm in der Nacht vorgekommen, als sei der Sturm die von Gorenja verheißene Rache. Gorenja. Er schrieb weiter. Welch winziger Ball wir doch im Spiel der Elemente sind, wurde uns heute, frühmorgens, noch einmal in aller Deutlichkeit vor Augen geführt. Mit unglaublicher Wucht hat der Sturm unser Schiff vom Kurs abgebracht und ohne, dass wir das Geringste dagegen unternehmen konnten, auf ein Riff gesetzt. Nur dank einer glücklichen Fügung wurde niemand an Bord ernsthaft verletzt. Die Elmsfeuer allerdings sitzt nun fest, wie einer von Dr. Heides berüchtigten Operationsnähten, und es ist nicht abzusehen, wann und vor allem wie diesem Zustand ein Ende gesetzt werden kann. Wir befinden uns trotz einiger kleinerer Inseln in nächster Nähe in einer Art Niemandsland. Johnny legte erneut eine Pause ein. Seine Finger verharrten über der Tastatur. Sollte er Block mitteilen, was Lorna ihm am Abend vor dem Sturm eröffnet hatte? Nein. Er hatte ihm ja noch nicht einmal gesagt, dass es Lorna überhaupt gab. Also fuhr er fort. Wenn ich aus diesem Abenteuer etwas mitnehme, dann die Erkenntnis, dass wir Menschen wesentlich weniger wissen, als wir immer annehmen. Ich habe Personen getroffen, die ich für meine ärgsten Feinde hielt und ohne die ich heute nicht mehr am Leben wäre. Dann wieder sind mir andere begegnet, bei deren Anblick mir das Herz aufging und die... Er zögerte. Gleich darauf klopfte es an seiner Tür, und er sah, wie sie langsam geöffnet wurde. »Putzi?«
»Ja, ich bin's, Johnny.«
Mommsens Gesicht zeigte einen Ausdruck konzentrierter Spannung.
»Kommst du bitte mit?«
Crescentia Rausch fegte beschwingt den Boden der Kombüse und summte dabei vor sich hin. Das Beseitigen von zerbrochenem Geschirr focht sie nicht mehr an. Sie erledigte es inzwischen genauso beiläufig wie Kaffee kochen oder Geschirr spülen. Rosina hingegen war an diesem Morgen ein wenig geknickt. Unter dem zu Bruch gegangenen Porzellan hatte sich ihre Lieblingstasse befunden. Crescentia Rausch unterbrach ihr Tun und sah sie mitfühlend an. »Nu schau doch nicht ganz so traurig aus der Wäsche, Kind. Das bricht der alten Crescentia ja das Herz. Die neue Tasse, die ich dir gegeben habe, ist doch auch schön, oder nicht?« Sie schmunzelte. »Außerdem passt dort viel mehr heiße Schokolade hinein als in die alte.« »Und das ist doch was. Habe ich recht?« Sie ließ den Besen weiter über den Küchenboden tanzen.
»Weißt du was? Wenn du Lust hast, können wir später eine Runde Karten.«
Ein Klopfen an der Tür unterbrach sie. Auf den Holzstiel des Besens gestützt, rief sie,
»Hereinspaziert!«
Die ungeschmierten Scharniere quietschten. Mommsen trat als Erster ein und grinste schuldbewusst.
Oh, mir scheint, der erste Steward dieses Schiffes hat an dieser Stelle seine Pflicht nicht ernsthaft genug wahrgenommen.
Er kratzte sich nachdenklich am Ohr.
Was ist eigentlich aus den wunderbaren Memo-Kärtchen geworden, die wir früher einmal zur Beantragung von Wartungsarbeiten verwendet haben? Dieses Laissez-faire muss ein Ende haben. Am besten, wir fangen umgehend damit an.
Mit gespielter Strenge sah er sich in der Küche um und schürzte gekünstelt die Lippen.
Punkt 1. Aufsichtspflicht. Frau Rausch, können Sie mir sagen, warum sich keiner unserer beiden Paläontologen in Ihrer Obhut befindet?
Christentia Rausch überhörte die Ironie in seinen Worten, stellte den Besen beiseite und stemmte die Hände in die Hüften.
Wieso in meiner Obhut? Bin ich denn die Kindergärtnerin der beiden? Waren Sie es etwa, der die Herren in den letzten Tagen am Kopulieren gehindert hat? Ich glaube nicht. Die beiden sind krank, schwer krank. Da können Sie jeden Arzt fragen. Und ich bin keine Krankenschwester.
Sie schnaubte. Mommsen unterdrückte ein Lachen. Rauschs Temperamentsausbruch amüsierte ihn. Er drehte sich zu Johnny um, der direkt hinter ihm stand.
Nun, Herr Doktor, was sagen Sie? Würden Sie die Diagnose von Frau Rausch bestätigen?
Beide prusteten los. Christentia Rausch schüttelte genervt den Kopf.
»Spinnen denn jetzt alle auf diesem Schiff? Sind Sie extra hierher gekommen, um mir eine Kostprobe Ihres pubertären Humors zu geben? Da muss ich Ihnen nämlich sagen, dass... Außerdem haben weder Rosina noch ich einen der beiden Herren heute schon zu Gesicht bekommen. Habe ich recht, Rosina?«
Mommsen ging auf Christentia Rausch zu und legte ihr beschwichtigend die Hand auf die Schulter.
»Natürlich nicht, Frau Rausch. Unsere Absichten waren auch vollkommen ehrenhaft.«
Er grinste wieder. Dann jedoch nahm sein Gesicht einen ernsten Ausdruck an.
»Wir machen uns tatsächlich Sorgen um die zwei. Sie sind nirgends zu finden. In ihrem Zustand sollten sie nicht zu lange unbeaufsichtigt sein. Da kann sonst was passieren.«
Er straffte seine Haltung.
»Der eigentliche Grund für unser Kommen ist allerdings ein anderer. Dr. Elm und ich wollten Ihnen mitteilen, dass der Kapitän einen weiteren Landgang angeordnet hat. Herr Brovny, Dr. Elm und ich werden daran teilnehmen.«
»Eventuell können die Bewohner der Inseln, auf deren Riff wir festsitzen, uns behilflich sein, wieder davon herunterzukommen. Es ist unsere einzige und letzte Chance auf Rettung.«
Er sah Christentia Rausch besorgt an.
»Sollten Stuyvesant und Vierlinger in der Zwischenzeit wieder auftauchen, setzen Sie die beiden bitte in der Küche fest, bis wir zurück sind. Danach sehen wir weiter. Frau Hoy kann Ihnen bei der Suche helfen.«
Mommsen trat einen Schritt zurück.
»Tja, das wär's fürs Erste.«
Christentia Rausch musterte die beiden Männer eindringlich. Ihr war nicht entgangen, dass Johnny ihren Blicken seit einiger Zeit auswich. Ob er sich schämte? Schließlich hatte sie ihn nackt gesehen, damals in New Orleans. Und auch noch ein paar andere Dinge, über die sie selbstverständlich schweigen würde. Bruder Ignatius kam ihr in den Sinn. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Ob er sein Versprechen wahrmachen und auf sie warten würde? Mit dem Ärmel ihrer Bluse wischte sie sich über das Gesicht. Dann sagte sie,
»Tun Sie, was Sie tun müssen. Aber bringen Sie sich bitte nicht wieder in eine Situation wie auf den Rapiden. Noch einmal befreien die Frauen dieses Schiffes Sie nicht aus einem Schlamassel.«
Sie zwinkerte der nach wie vor schmollenden Rosina zu und lächelte schief. Als Mommsen und Johnny wenig später die Luke zum Achterdeck aufstießen, war Brovny bereits mit den Kurbeln beschäftigt, an denen die Beiboote zu Wasser gelassen wurden. Sein Gesicht verriet Ratlosigkeit.
Mommsen rief ihm entgegen, »Herr Brovny, was ist denn los? Sie sehen ja aus, als hätte es Ihnen in den Wodka geregnet.«
Er lachte.
»Sind die Boote startklar?«
Brovny schüttelte den Kopf. Mommsen hob überrascht die Augenbraue.
»Nein? Wieso denn nicht?«
Brovny deutete mit der Hand wortlos hinter sich, und als Johnny und Mommsen ihn erreichten, sahen sie den Grund für sein Verhalten. Eines der beiden Boote fehlte. Mommsen lockerte seine Krawatte.
»Auch das noch«, seufzte er.
»War das der Sturm?«
Wieder schüttelte Brovny den Kopf.
»Ich glaube nicht, dann wären die Halteleinen gerissen, aber...«
Er zeigte ohne hinzusehen auf die intakten Seile, die träge im Wind schwangen.
»Tja«, machte Mommsen, »aber wie konnte das Boot dann...«
Ein Verdacht keimte in ihm auf.
»Nein, das konnte nicht sein, oder?«
Er sprach es aus.
»Könnte es sein, dass die, ich meine, Vierlinge und...«
Johnny überflog mit den Augen das Deck, als könne er dort etwas finden, das Mommsens Frage beantwortete.
»Auszuschließen ist es nicht«, murmelte er.
»Vielleicht haben die beiden in einem hellen Moment ihre Suche wieder aufgenommen und...«
Mommsen unterbrach ihn.
»Das ist ganz unmöglich. Du hast die zwei doch untersucht. Die sind inzwischen, verzeih mir bitte die Ausdrucksweise, vollkommen weich in der Birne. Bestimmt hocken sie irgendwo unter Deck und grinsen dumm vor sich hin.«
Er schob den gelockerten Krawattenknoten zurück an die vorgesehene Stelle. Johnny wollte sich allerdings nicht auf diese Weise abbügeln lassen, auch nicht von seinem Bruder, Halbbruder. »So unmöglich, wie du behauptest, scheint mir diese Variante nicht zu sein. Ich habe, seitdem ich hier an Bord gegangen bin, einige Dinge erlebt, von denen ich dachte, sie seien nicht möglich, und trotzdem sind sie passiert.«
Mommsen schwieg. Er wusste, dass Johnny recht hatte.
Borovny wandte sich wieder dem Seilzug des verbliebenen Bootes zu. Die Aufhängungen quietschten leiernd.
»Los, nicht reden«, brummte er. »Helfen.«
Es grenzte an ein Himmelfahrtskommando, das Boot durch die gefährlichen Klippen zu manövrieren. Keiner von ihnen war ein geübter Navigator, und die Brandung warf sie hin und her. Mehrmals waren sie kurz davor zu kentern. Einmal konnten Mommsen und Johnny nur durch beherztes Zupacken verhindern, dass Borovny über Bord geschleudert wurde. Völlig durchnässt und am Ende ihrer Kräfte erreichten sie schließlich das Ufer. Dort erlebten sie die erste Überraschung. Hinter dem Ring aus scharfen Felsen, der die Insel säumte, verbarg sich ein wunderschöner Sandstrand. Friedlich breitete er sich vor ihnen aus. Sanft brachen sich die Wellen am Ufer. Von der rauen See, die sie beinahe das Leben gekostet hatte, war hier nichts mehr zu spüren. Mit vereinten Kräften zerrten sie das Boot an Land. Daran, wie sie es später wieder zurück zur Elmsfeuer brächten, mochte in diesem Moment keiner von ihnen denken. Neugierig nahmen sie den Strand in Augenschein. Sie standen auf einem etwa 200 Meter breiten Uferstreifen, der von weißem Sand bedeckt war. Als Johnny zu Boden sah, stellte er fest, dass seine Füße in einem Haufen graziler Schneckenhäuser steckten, die die Brandung an Land gespült hatte. Vereinzelt fanden sich auch Stränge von Seetang, Algen und anderes vom Salzwasser fein geschliffenes Treibgut. Hinter dem Sandstrand erstreckte sich ein weiterer, etwa ebenso breiter Uferstreifen. Dieser bestand aus größeren Steinen und Geröll. Auch hier hatte die Erosion durch Wind und Wasser ganze Arbeit geleistet und eine Reihe beeindruckender Skulpturen geschaffen. Der zweite Uferbereich grenzte schließlich an einen lichten Wald aus niedrigen Kiefern und struppigen Büschen. Nur vereinzelt ragte ein Laubbaum erhaben aus dem knorrigen Nadelholz heraus. Das Ganze war so karg, dass sich außer einigen Vögeln keine Tiere für diesen Lebensraum entschieden hatten. Jenseits des Waldes erhob sich majestätisch ein Berg, dessen Gipfel in den Wolken verschwand und durch den ein weiterer Blick ins Inland versperrt wurde. Sie sahen einander an. Falls sie gehofft hatten, hier Hilfe zu finden, hatten sie sich geirrt. Das Eiland war allem Anschein nach unbewohnt. Wohin sie auch sahen, nirgends fanden sich Spuren von Zivilisation. Hatten sie tatsächlich erwartet, in diesen Breiten auf Menschen zu treffen? Sie befanden sich längst südlich von Feuerland. Der Atem der Antarktis war an manchen Tagen deutlich zu spüren. Schnee und Eis bedeckten die Hänge des Berges. Widerstrebend setzten sie sich in Bewegung. Fast hatten sie den Rand des Waldes erreicht. Noch einmal drehten sie sich um und ließen den Blick über den Strand wandern. Keine Menschenseele weit und breit. Ein verirrtes Möwenpärchen stemmte sich kreischend gegen den Wind. Alle Mühen und Gefahren, die sie auf sich genommen hatten, hierher zu gelangen, waren vergebens gewesen. Johnny räusperte sich, wollte aussprechen, was insgeheim wohl alle dachten. Sie mussten umkehren und hoffen, dass das Meer ihr Schiff irgendwann freigab, auch wenn keiner wusste, wie das gehen sollte.
Borovny brummte. »Los, wir gehen weiter.«
Johnny und Mommsen sahen ihn überrascht an.
»Wir sind doch nicht hierher gekommen, um am Strand Steine und Muscheln zu sammeln. Wir brauchen Hilfe. Unser Schiff sitzt fest. Sollen wir vielleicht umkehren und warten, bis die Elmsfeuer so weit vom Rost zerfressen ist, dass sie von selbst von den Klippen rutscht? Sie beide wissen, dass wir jetzt nicht umkehren dürfen. Und sie wissen auch warum. Also, weiter.«
Unwirsch wandte er sich zum Gehen. Johnny und Mommsen zögerten. Johnny legte eine Hand auf das Küchenmesser, das Crescentia Rausch ihm beim Gehen in die Hand gedrückt hatte. Der Besitz dieser Waffe gab ihm nur bedingt Zuversicht. Schließlich sagte Mommsen,
»Ich denke, Borovny hat recht. Es könnte doch durchaus sein, dass wir ausgerechnet an dem Strandabschnitt gelandet sind, der von den Bewohnern der Insel nicht genutzt wird. Immerhin hat die Brandung uns ganz schön vom Kurs abgebracht und du hast die Felsen doch gesehen. Hier landet niemand, der bei klarem Verstand ist, mit dem Boot an. Mit Sicherheit gibt es ein paar Kilometer weiter einen richtigen Hafen und wir finden dort jemanden, der uns hilft.«
Johnny runzelte skeptisch die Stirn. Mommsen jedoch schien von seiner Idee plötzlich völlig überzeugt und Johnny ahnte, dass er mit Gegenargumenten auf taube Ohren stoßen würde. Also sagte er, »Na gut, worauf warten wir dann noch?« Es kostete sie einige Anstrengung, Brovny wieder einzuholen, der sich mit Hilfe seiner Krücke behende über den steinigen Untergrund bewegte. Erst als das harte Geröll in weichen Moosboden überging, verlor er an Fahrt. Er war offenbar fest entschlossen, jeden Quadratmeter der Insel zu durchkämmen, bis er gefunden hatte, worauf er hoffte, worauf sie alle hofften. Menschen, die ihnen helfen würden. Der Wald, der ihnen anfangs als leicht zugängliche Ansammlung von Bäumen und Strauchwerk erschienen war, erwies sich beim Näherkommen als komplettes Gegenteil. Das größtenteils aus Büschen und vom Wind gefällten kleineren Kiefern bestehende Unterholz hatte sich mit der Zeit in ein undurchdringliches Dickicht verwandelt. So krochen sie bald auf allen Vieren durch schmale Lücken im Gehölz, während dornige Äste ihnen ins Gesicht peitschten und blutige Striemen rissen. Mit jedem Meter, den sie sich vorwärts kämpften, wurde die Notwendigkeit größer, am Ende des Weges Erfolg zu haben. Andernfalls war das, was sie taten, unverantwortlich. Auf der Elmsfeuer warteten drei Frauen und der Kapitän darauf, dass sie diesmal mit guten Nachrichten zurückkehrten. Im Unterschied zu den Rabiden gab es hier offenbar keine gefährlichen Tiere. Und durch die lichten Baumkronen fiel genügend Licht, um sie rechtzeitig vor Fallstricken und anderen Hinterhalten, die ihnen zum Verhängnis werden konnten, zu warnen. Hin und wieder flatterte ein zerrupfter brauner Vogel aufgeregt an ihnen vorüber. Ansonsten war es still. Fast drei Stunden waren sie so unterwegs. Der Wald schien kein Ende zu nehmen, als sie etwas Sonderbares bemerkten. Mommsen war der Erste, dem es auffiel. Es handelte sich um zunächst kaum merkliche, mehr oder weniger rhythmische Erschütterungen, so als bearbeite ein Gigant den Erdboden mit einem gewaltigen Paukenklöppel. Johnny legte eine Hand auf den moosigen Untergrund. Wenig später nutzte er seinen ganzen Körper als Membran. Flach ausgestreckt spürte er tatsächlich eine verschieden stark ausgeprägte, aber unausgesetzte Vibration. Das Gefühl erinnerte ihn an den Sportunterricht seiner Schulzeit, als er die Hälfte der Stunde erschöpft auf dem Boden der Turnhalle gelegen hatte, wo das Getrampel der Mitschüler seinen Körper zum Zittern brachte. Auf dem Rücken liegend wanderte sein Blick von Baumkrone zu Baumkrone und blieb schließlich an einem der wenigen Laubbäume hängen. Etwas irritierte ihn. Er stand auf und machte seine Gefährten darauf aufmerksam. In etwa 10 Metern Höhe, für keinen von ihnen auch nur annähernd erreichbar, war das Blattwerk der Bäume vollkommen zerfleddert. Es sah aus, als habe sich jemand einen Spaß daraus gemacht, die Baumkrone wie den Kopf einer Blume zu zerpflücken. Der Wind war ihr erster Gedanke, um bei genauerem Hinsehen zu erkennen, dass sie sich irren mussten. Der Wind hinterließ keine Bissspuren an Stamm und Ästen, riesige Male, die sich in charakteristischer Weise tief in das Holz gegraben hatten. War diese Insel doch bewohnt? Wenn nicht von Menschen, so vielleicht von Tieren, die in der Lage waren, in derartige Höhen vorzudringen. Gewaltige Vögel. Von Rehen in dieser Größe war schließlich kaum auszugehen, obwohl die Schäden an den Bäumen tatsächlich aussahen wie das Werk von Rot- oder Dammwild. In höchste Alarmbereitschaft versetzt, gingen sie vorsichtig weiter, begleitet vom an- und abschwellenden Beben unter ihren Füßen. Je weiter sie kamen, desto mehr lichtete sich das Strauchwerk. Die Zahl der Kiefer nahm ab. Immer häufiger passierten sie mächtige Laubbäume, von denen jeder die gleichen mysteriösen Fraßspuren zeigte. Den Blick nach oben gerichtet, geriet Brovny, der ihre Gruppe anführte, plötzlich ins Straucheln und stürzte, bevor jemand aus der Gruppe ihm Halt geben konnte, der Länge nach in eine Art Grube. Grummelnd erhob er sich und klopfte sich Blätter und Moos von der Kleidung. Die Erdvertiefung, die ihn zu Fall gebracht hatte, maß etwa 1,5 Meter in der Breite, gut 2 Meter in der Länge und einen knappen 1/2 Meter in der Tiefe. Mommsen und Johnny standen beide außerhalb des flachen Kraters und konnten dessen Umfang gut überblicken. Sie erstarrten. Das Loch, aus dem Brovny sich soeben mit Mommsens Hilfe befreite, hatte die Form eines riesenhaften menschlichen Fußes. Es war kein Zweifel möglich. Moosflechten überwucherten zwar die Umrisslinien, doch es waren eindeutig die Abdrücke überdimensionaler Zehen, die sich, es mochte bereits eine Weile her sein, tief in den Erdboden gegraben hatten. Crescentia Rauschs Warnung schoss Johnny durch den Kopf. »Aber bringen Sie sich bitte nicht wieder in eine Situation wie auf den Rabiden. Noch einmal befreien die Frauen dieses Schiffes Sie nicht aus seinem Schlamassel.«
»Und nun?« Er erkannte an den Gesichtern der anderen, dass sie dasselbe dachten.
Ein scharfes Knacken hinter ihnen riss sie aus ihrer Versteinerung. Es gab ein Sprichwort, welches eine von Johnnys Patientinnen vor vielen Jahren auf ein Deckchen gestickt und über ihr Krankenbett gehängt hatte. Und wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Frau Kosel hatte die Frau geheißen und war 85 Jahre alt gewesen. Johnny hatte erfolgreich ihre Oberschenkelhalsfraktur operiert. Wenig später war die alte Dame trotz aller Bemühungen einer Lungenentzündung erlegen. An ihren mit feinen Nadelstichen verewigten Sinnspruch musste Johnny nun denken, als er mit Browny und Mommsen jenem Lichtlein gegenüberstand, das von irgendwoher zu ihnen gekommen war. Einem Lichtlein, von dem sie alle angenommen hatten, es sei längst erloschen. Philippe Mousson hatte sich seit jener Nacht, in der er auf so mysteriöse Weise verschwunden war, kaum verändert. Ein wenig hagerer war er geworden, und einige frische Falten zierten sein Gesicht. Ansonsten aber schien er nichts von seiner Vitalität eingebüßt zu haben. Ein schiefes und auch ein wenig ungläubiges Lächeln zeigte, wie sehr er sich über das Wiedersehen freute. Johnny machte in Browneys Augenwinkeln einen feuchten Glanz aus. Tatsächlich war es ein sehr bewegender Moment. Für einen Augenblick traten alle Ängste in den Hintergrund. Wenn Mousson auf dieser Insel überlebt hatte und nun wohlbehalten vor ihnen stand, bestand, so dachten sie, vielleicht doch Aussicht auf einen guten Ausgang ihrer Expedition. Nur, wie war er hierher gekommen? Und was war damals auf dem Achterdeck passiert, in besagter Nacht, mit Johnny als einzigem Zeugen? Zu ihrer großen Freude hatte der wiederauferstandene erste Offizier nicht vor, sie länger als nötig auf die Folter zu spannen. »Es war das Sonar«, Mousson sagte es, als sei es eine allseits bekannte Weisheit. Sie hatten sich ein wenig abseits der Mulde im Schutz einiger Büsche auf den Boden gesetzt und lauschten gespannt. Die Geschichte, die er zu erzählen hatte, war ungeheuerlich. »Es war das Sonar«, wiederholte er. Das wusste ich in der Sekunde, als die schwarzen Greifarme aus der Tiefe auf mich zuschossen. Aber da war es, wie Sie sich alle denken können, bereits zu spät. Der Peilton der Ultrakurzwellen hatte nicht etwa ein paar der gesuchten Kanugas geortet, sondern ein besonders großgewachsenes Exemplar der Gattung Architeutis aus der ewigen Nacht seiner Jagdgründe angelockt. Sie alle wussten, von welchem legendenumwobenen Tier Mousson sprach. Dem Riesenkalmar.
»Eines kann ich Ihnen versichern, meine Herren«, fuhr Mousson fort. »Es war mir in diesem Moment, als die Bestie mich mit ihren Tentakeln in die Tiefe zog, nur eine geringe Genugtuung, nun endlich mit Sicherheit zu wissen, dass diese Tiere tatsächlich existieren. Alles ging so rasend schnell, und mir blieb keine Zeit, etwas zu meiner Rettung zu unternehmen. Während wir immer tiefer und tiefer rauschten, uns immer weiter von der Elmsfeuer entfernten, Kilometer für Kilometer, und der Wasserdruck mich fast umbrachte, durchfuhr mich wie durch ein Wunder eine Eingebung. Anstatt mein Leben an mir vorüberziehen zu sehen, habe ich mich an eine alte Geschichte erinnert, die mir Kalu, ein polynesischer Walfänger, einmal erzählt hatte. Die Polynesier, müssen Sie wissen, brachten deshalb so berühmte Harpuniere hervor, weil sie es verstanden, die Wale nach ihrem Willen zu steuern. Sie waren in der Lage, jene Klicklaute, mit denen sich Pottwale über viele Kilometer verständigen, täuschend echt zu imitieren. Ein paar dieser Laute hatte mir Kalu an Tagen, als zähe Flaute herrschte und wir missgelaunt an Deck lagen und auf den nächsten Fang warteten, beigebracht. Immer wieder hatte er sie mir vorgemacht, bis ich sie schließlich zu seiner Zufriedenheit nachahmen konnte. Und ich war mir seitdem nie sicher, wie viele seiner Worte mehr waren als bloßes Seemannsgerede, bis ich die Gelegenheit bekam, es auszuprobieren. Mousson neigte den Kopf leicht zurück, drückte mit einer Hand gegen seinen Kehlkopf, und wenige Sekunden später erklang eine arrhythmische Folge von Knacklauten, ähnlich dem lauten Knistern einer alten Schellackplatte. Es war in höchstem Maße faszinierend. Die Laute wirkten, als kämen sie nicht aus Moussons Körper, sondern als schwebten sie einfach in der Luft. »Es ist sonderbar«, sagte er, »was einem so durch das Hirn schießt, wenn das eigene Leben am seidenen Faden hängt.«
Er schüttelte verwundert den Kopf.
»Eins jedoch ist sicher. Ich werde dem alten Kalu für den Rest meines irdischen Daseins dankbar sein für das, was er mich gelehrt hat.«
Mousson bemerkte die Anspannung in den Gesichtern seiner Zuhörer und musste lächeln.
»Es war glücklicherweise kein Seemannsgarn, sonst säße ich jetzt nicht hier bei Ihnen. An das meiste allerdings, was passiert ist, kann ich mich heute nur noch teilweise erinnern. Der Greifarm dieses Monsters hätte mich beinahe zerquetscht, und der ständig wachsende Druck tat, wie Sie sich denken können, sein Übriges. Was ich jedoch noch in aller Deutlichkeit vor mir sehe, bevor ich das Bewusstsein verlor, sind die gewaltigen, weit geöffneten Kiefer eines Pottwals, der plötzlich wie aus dem Nichts auf uns zugerast kam. Mit meinen Klicklauten hatte ich diesen so gnadenlosen Jäger direkt zu seiner Leibspeise gelockt. Und, was soll ich sagen, er hat es mir mehr als gedankt. Nachdem der Tentakel sich von mir gelöst hatte und ich der Wasseroberfläche entgegenstieg, muss ich längere Zeit tatsächlich bewusstlos gewesen sein. Als ich wieder zu mir kam, fand ich mich in einer Brühe aus zerriebenem Fett, Blut und einer ganzen Reihe anderer abstoßender Substanzen wieder, die um mich herum auf den Wellen trieben. Direkt neben mir schoss plötzlich etwas aus dem Wasser, das mir fast den Schädel zertrümmert hätte. Moussan hielt für einen Moment andächtig inne. Doch anstatt mich zu töten, wurde es zu nichts Geringerem als meiner Rettung. Ohne dieses Ding, das können Sie mir glauben, hätte ich das Ganze nicht überlebt. Die Zuhörer hielten den Atem an. Der Pottwal muss dem Kalmar im Kampf einen seiner gewaltigen Greifarme abgerissen haben, der dank der Tatsache, dass Fett immer oben schwimmt, nun zu meinem Boot wurde. Mit bloßen Armen habe ich es gerudert, tagelang, nächtelang, bei Sturm und alles versengender Sonne. Ich habe den tranigen Speck gefressen und den letzten Tropfen Feuchtigkeit aus dem fauligen Gewebe gesaugt, um nicht selbst zu verenden. Und immer in der Angst, mein Boot könne verwest sein, bevor ich mich in Sicherheit gebracht hätte. Der unglaubliche Gestank, der ab dem zweiten Tag von diesem Brocken Fett und Sehnen ausging, war schlimmer als alles, das ich je gerochen habe. Ich werde ihn wohl noch im Grab in der Nase haben. Er zog ein dreckstarrendes Tuch aus seiner zerschlissenen Jackentasche und schneuzte sich. Dann sah er Johnny, Browny und Mommsen durchdringend an und hustete. »Und nun fragen Sie sich sicher, wie ich es geschafft habe, hierher zu kommen. Lassen Sie es mich so sagen. Wind und Strömung waren auf meiner Seite. Und irgendwann, ich hatte die Hoffnung längst aufgegeben, tauchte dieses Eiland vor mir auf.« Er nahm erneut das schmutzige Tuch zur Hand und putzte sich die Nase. »Tja, das war sie, meine Geschichte. Ich hoffe, ich habe sie damit nicht allzu sehr gelangweilt.« Nun erst sah man Moussan die Erschöpfung an. Es war die Müdigkeit eines Mannes, der mit jedem Wort das Grauen, das ihm widerfahren war, noch einmal durchlebt hatte. Ein Grauen, von dem er wusste, dass es ihn wohl nie wieder ganz verlassen würde. Niemand der Anwesenden sprach ein Wort. Keiner wollte diesen Moment der Andacht stören. Sie hatten einen Gefährten zurückgewonnen, und nach allem, was sie von diesem gehört hatten, grenzte seine Rettung an ein wahrhaftiges Wunder. »Es gibt sie also doch noch«, dachte Johnny. »Wunder!« Er spürte, wie ein Gefühl der Wärme in ihm aufflammte. Es hielt jedoch nicht lange vor. Noch im selben Augenblick nämlich wurden sie von einem gellenden Schrei aus ihrer Besinnlichkeit gerissen, dem gleich darauf weitere, weit verzweifeltere folgten. »Sie sind Vegetarier«, rief Moussan ihnen zu, während sie durch den Wald rannten, in jene Richtung, aus der die Schreie gekommen waren. »Zumindest habe ich sie nie etwas anderes als Blätter, Rinde und Äste fressen sehen.« Erneut hallte ein fürchterlicher Schrei aus tiefster Seele und markerschütternd durch den Wald und ließ ihnen das Blut in den Adern gefrieren. »Das klingt mir aber nicht nach einer Pflanze«, keuchte Johnny. Als er gehetzt zur Seite sah, fiel ihm auf, wie leichtfüßig Browny inzwischen mit seiner Krücke umging. So als wäre er nie mit etwas anderem gelaufen. Den Sturz kurz zuvor schien er jedenfalls unbeschadet überstanden zu haben. Die Zeit drängte. Johnny hatte bereits beim ersten Schrei erkannt, von wem er stammte. Wenn sie jetzt nur nicht zu spät kamen. Er war Arzt, sein Job war es, Leben zu retten, und er hasste es, wenn der Tod ihm zuvorkam. Einige hundert Meter waren sie über Gestrüpp, Moos und knorrige Wurzeln dahingeflogen, als der Wald abrupt endete und in eine weite, steppenartige Landschaft mündete. Das Gebiet war flach wie eine Flunder und von kniehohem braunem Gras bewachsen. Im Hintergrund erhob sich majestätisch, den Schnee auf seinen Hängen wie einen edlen Zobel tragend, der Berg, den sie vom Ufer aus gesehen hatten. In das mattblaue Licht der wolkenverhangenen Sonne getaucht, stand er ehrfurchtgebietend vor ihnen. Doch es war nicht die Natur, die sie in ihren Bann zog, sondern das Grauen, das sich vor dieser surrealen Kulisse abspielte. Lange bevor er sie gesehen hatte, wusste Johnny, dass es Professor Stuyvesant und Professor Vierlinger waren, die dort um ihr Leben schrien. Und als er sie schließlich sah, wünschte er sich ein weiteres Mal, der Anblick wäre ihm erspart geblieben. Was hatte die beiden nur dazu veranlasst, sich ohne das Wissen der anderen auf die Insel zu stehlen? War es tatsächlich ihr für einen Moment wieder erwachter Forscherdrang oder lediglich der fehlgeleitete Impuls eines weitgehend zerstörten Gehirns?
Mouchons hilflose Erklärungsversuche führten jedenfalls nicht dazu, das Furchtbare, dem sie sich nun gegenüber sahen, in irgendeiner Form erträglicher zu machen. Ohnehin blieb das, was er sagte, weit hinter der Realität zurück. Es waren keine riesenhaften Vögel, die diese Insel bewohnten und ihre Fraßspuren an den Bäumen hinterließen, auch keine Rehe. Es waren Menschen. Oder zumindest etwas, das aussah wie Menschen. In einer völlig pervertierten, grotesken Mutation. Groß wie ein mehrstöckiges Haus, mit Beinen wie Fabrikschornsteine und Armen, die dem gewaltigen Querausleger eines Krans glichen. Dabei aber einfältig und verspielt wie ein Rudel junger Hunde. Es mochten 11 oder 12 dieser Kreaturen sein, die ohne Notiz von ihnen zu nehmen über das Steppenland tollten. Derartige Auswüchse der Natur erwähnte kein Lexikon, bildete kein Anatomiebuch ab. Weil niemand sie bisher zu Gesicht bekommen hatte? Oder weil es nicht geben konnte, was es nicht geben durfte? Waren das die Folgen geheimer Atomversuche, über die man auf Verschwörungsplattformen im Internet munkelte? Oder die Nachfahren von Polyphem und seinen Brüdern, Zeugen einer Zeit, in der die Götter in Menschengestalt über die Erde gewandert waren? Reglos stand die kleine Gruppe am Waldrand, unfähig, den Blick abzuwenden. Das Schicksal verurteilte sie dazu, hilflos mit anzusehen, was sie hatten verhindern wollen. Stuyvesants und Vierlingers Schreie waren inzwischen verstummt.
»Vegetarier«, murmelte Brovny. »Mir haben sie nie etwas getan«, sagte Moussan, und sein starrer Blick verriet, dass die Situation auch ihn sehr mitnahm. »Stuyvesant und Vierlinger müssen etwas an sich gehabt haben, dessen wegen diese Riesen sie für Artgenossen hielten. Dem Herumgebalge aber waren ihre Körper nicht gewachsen.«
Johnny fühlte, wie seine Knie weich wurden. Sein Magen rebellierte und ihm stiegen Tränen in die Augen. Es war etwas anderes, einen Patienten zu verlieren, den man praktisch nur aus seiner Krankenakte kannte. Aber mit diesen beiden Männern hatten sie wochenlang zusammengelebt. Die Riesen schienen sich nicht an ihrer Anwesenheit zu stören. Enttäuscht wendeten sie die sterblichen Überreste Stuyvesants und Vierlingers in ihren gewaltigen Pranken. Sie konnten nicht begreifen, wieso ihr Spielzeug einfach auseinanderfiel. Vielleicht 20 Meter von sich entfernt entdeckte Johnny den abgerissenen Arm Vierlingers im Gras. Er erkannte ihn an der Armbanduhr, deren schlichte Eleganz ihm an Bord der Elmsfeuer mehrfach aufgefallen war. Kaum 2 Schrittlängen davon entfernt lag der abgerissene Kopf Stuyvesants auf einem Steinhaufen. Johnny sah die gut verheilten Wunden an jenen Stellen, an denen früher die Ohren des Forschers gesessen hatten, und die Naht, wo er dessen Gesicht zusammengeflickt hatte. Brovny bekreuzigte sich. »Sie waren zwar fürchterliche Nervensägen«, Mousson kratzte sich nachdenklich am Kinn, »alle beide, aber immerhin verdanke ich ihnen, wenn man so will, den Tauchgang meines Lebens.« Er grinste wehmütig und befühlte mit der Hand eine fast verheilte Stirnwunde, die, wie es aussah, der Saugnapf eines Riesenkalmars darauf hinterlassen hatte. Dann hustete er erneut und spuckte aus.
»Ich denke, wir werden von den beiden wenig finden, das sich zu begraben lohnt. Und ich hoffe, dass sie dort, wo sie jetzt sind, mehr Glück haben mit ihren Expeditionen.«
»Amen«, sagte Mommsen leise, und Brovny nickte stumm. Schweigend drehten sie sich um und gingen zurück in den Wald. »Nun bin ich wieder einmal durch unabsehbare Ereignisse von meinem Briefverkehr mit Ihnen abgehalten worden, verehrter Professor Block. Nach allem, was seit meinen letzten Zeilen an Sie vorgefallen ist, fällt es mir schwer, den Faden wieder aufzunehmen, als sei nichts geschehen. Die Welt dreht sich auch jetzt noch, das ist richtig, aber je länger ich mich an Bord dieses Schiffes befinde und mit den Leuten darauf zu tun habe, desto mehr beschleicht mich das Gefühl, dass sie sich für jeden von uns anders dreht. Nur so lässt sich erklären, was uns hier täglich begegnet. Aber davon erzähle ich Ihnen besser, wenn wir beide uns eines hoffentlich nahen Tages gesund und munter wiedersehen. Sie können mir glauben, ich hätte da nichts lieber, als mit Ihnen in der muffigen Kantine unseres alten Kliniktrakts zu sitzen. Selbst dem dünnen Filterkaffee und dem nicht minder berüchtigten Bohneneintopf würde ich furchtlos entgegentreten. Tja, so weit ist es mit mir inzwischen gekommen. Machen Sie sich jedoch keine Sorgen um mich. Die Chancen sind für alle gleich verteilt. Entweder wir leben oder wir sterben. Ist es nicht so? Sie haben recht. Ich rede merkwürdiges Zeug, verzeihen Sie. Vielleicht wird man so, wenn einem die Wellen zu lange das Gehirn schaukeln. Nur eines noch. nachdem ein weiterer Sturm und steigende Wasser unser Schiff nach einer Woche des Wartens doch noch von unserem Riff befreit haben, nehmen wir nun Kurs auf ein Gebiet, in dem es, wie man mir gesagt hat, kaum mehr möglich sein wird, mit den Mitteln moderner Kommunikationstechnik in Kontakt zu treten. Somit ist dies vorläufig die letzte Nachricht, die Sie von mir erhalten. Wie gesagt, sorgen Sie sich bitte nicht zu sehr um mich. Ich verspreche, ich werde gut auf mich Acht geben. Johnny ließ das Smartphone auf seine Knie sinken und dachte nach. Gab es noch etwas, das er Professor Block mitteilen sollte? Etwas, von dem er wollte, dass die Nachwelt es erfuhr, falls er... Er führte den Gedanken nicht zu Ende. Stattdessen schrieb er: »So grüßen Sie bitte noch einmal alle Kollegen von mir. Sagen Sie ihnen, sie mögen sich nicht zu früh an meine ständige Abwesenheit gewöhnen. Mit den besten Wünschen und...« Er überlegte, ob er in einer Mail derart vertraulich werden durfte. Doch die Situation und seine Gefühle ließen keine andere Möglichkeit zu. Also tippte er: »Einer herzlichen Umarmung, Ihr Johnny Elm.« Ohne das Geschriebene noch einmal zu lesen, drückte er auf Senden. Vom Radar. »Na also, da haben wir es doch. Ich fresse meine Mütze, wenn das da vorne nicht schon Kap Horn ist, Captain. Ich kenne dieses Licht hier am Ende der Welt, die besondere Art, in der die Nase eines Schiffes sich hebt und senkt, und ich kenne den Geruch. Es ist das Aroma von Vergänglichkeit.« Mousson ließ seine Hand über das Holz des Steuerruders gleiten und lächelte. Der Kapitän nickte ihm zu. Auch in seinem Gesicht war ein Lächeln. »Es tut gut, wieder hier zu sein, Captain, hier auf diesem Schiff und zurück bei Ihnen. Wenn ich ehrlich bin, gab es ein paar Momente in den letzten Wochen, da war ich mir nicht mehr sicher, eines Tages wieder hier an dieser Stelle zu stehen.« Noch einmal strich Mousson über die kunstvolle Maserung des lackierten Holzes. Dann runzelte er die Stirn. »Der Seegang wird zunehmen, je näher wir dem Kap kommen, Captain. Eventuell sollten wir die Leute an Bord, die eine Begabung dafür haben, bitten, für das Gelingen unseres Vorhabens zu beten.« Ein rasselnder Husten schüttelte seine Brust. »Entschuldigen Sie, ich war wohl ein bisschen zu lange im kalten Wasser.« Er lachte heiser. »Jedenfalls, ich habe unsere Geräte noch einmal überprüft, jedes einzelne. Wir dürfen, wenn es soweit ist, auf keinen Fall an der exakten Positionsmarke vorbei navigieren. Sonst, nun ja, Sie wissen, was sonst ist. Wenn wir großes Glück haben, gelingt uns das Manöver so reibungslos, dass er und seine Schergen nichts von unserem Eindringen in Olenar bemerken. Damit wäre schon einiges gewonnen.« Mousson starrte bitter auf den Boden. »Wenn auch nicht alles.« Ein Zittern erfasste den ausgemergelten Körper des Kapitäns und er schloss die Augen. Mousson sah an ihm vorbei über das Meer und bemerkte versonnen: »Captain, sind Sie, ich meine, haben Sie sich eigentlich je vorzustellen versucht, wie es sein wird, wenn...« Er stockte und machte eine wegwerfende Handbewegung. »Na, Sie wissen schon, was ich meine.« Nach einer Weile fuhr er fort: »Ich jedenfalls kann mich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern, wie sich das anfühlt. Freiheit.« Der Kapitän öffnete die Augen wieder und blickte Mousson durchdringend an. »Ja, Sie haben recht, das ist nur dummes Gerede. Entschuldigen Sie.« Wieder strich Mousson, ohne es zu merken, über das Steuerrad, als sei es ein Kätzchen. Das Thema ließ ihm jedoch keine Ruhe. »Dieser Elm-Captain ist nicht ohne. Er ist zäh und klug und schwer zu erschüttern, mit einem unbeugsamen Willen, ein richtiger Arzt. Ich weiß, ich sollte nicht mehr davon anfangen, aber ich will damit nur sagen, wenn wir es überhaupt schaffen, dann nur mit ihm. Nun, er ist ganz offensichtlich doch anders als sein Vater.« Es klopfte an der Tür. Mousson drehte sich um. »Ah, Mommsen, da sind Sie ja schon.«
»Selbstverständlich. Sie haben schließlich nach mir rufen lassen. Was kann ich für Sie tun?«
»Mommsen, gehen Sie bitte über das Schiff und richten Sie den Leuten aus.«
Mousson machte eine Pause. »Sagen Sie ihnen, dass wir vor Kap Horn mit sehr schwerer See zu rechnen haben und dass sie sich entsprechend darauf einrichten sollen.« Mommsen nickte und schlug dabei dezent die Hacken zusammen. Als er sich zum Gehen wandte, fügte Mousson an: »Nur Brovny überlassen Sie mir, mit dem spreche ich selbst.« Sobald der Kapitän und er wieder unter sich waren, ging Mousson hinüber zum Wandtelefon, drückte eine Taste und wartete.
»Brovny«, rief er dann in den Hörer, »hier spricht Mousson. Ja, machen Sie sich bereit, es ist bald soweit.«
Johnny lag auf der Untersuchungsliege im Krankenzimmer und starrte an die Decke. Er hörte, wie Lorna hinter ihm wieder einmal das Inventar umsortierte. Das Rascheln der Plastikverpackungen machte ihn nervös. Ihn nämlich beschäftigte nur eine Sache. Diese allerdings brannte mit kaum erträglicher Intensität auf seiner Seele. Seine Hände, die links und rechts seines Körpers lagen, verkrampften sich in unregelmäßigen Abständen zu Fäusten. Er musste mit Lorna sprechen. Er musste mit ihr darüber sprechen. Aber wie sollte er es anstellen? Wiederholte er tief Luft. Nein, das war nicht der richtige Einstieg. Verdammt, wie dann? Er wusste, dass sie wusste, was in ihm vorging, und es ließ ihn verzweifeln, dass sie ihm keine Brücke baute. Vermutlich war ihre Angst noch größer als seine. Wenn er also nicht den ersten Schritt unternahm, würde überhaupt nichts geschehen. Er schluckte und nahm einen zweiten Anlauf. »Lorna«, seine Stimme kippte. Lorna musste auf diesen Moment gewartet haben, denn augenblicklich verstummte das Knistern hinter ihm. Er hörte ein leises Seufzen. Seine Anspannung nahm etwas ab. Ja, es ging ihr so wie ihm. Warum also stellte er sich so an? »Lorna«, sagte er noch einmal, »entschuldige bitte, wenn ich wieder davon anfange. Ich weiß, du willst nicht das, aber ich sehe keinen anderen Weg als...« Endlich erlöste sie ihn. Auch ihre Stimme zitterte. »Du willst wissen, warum ich Olenar verlassen habe und meinen Vater und...« Johnnys Augen füllten sich mit Tränen. »Würdest du dich das an meiner Stelle nicht auch fragen? Ich habe einfach Angst, fürchterliche Angst, weißt du? Was ich bisher über deinen Vater weiß, ist nicht viel, aber beim besten Willen nicht dazu geeignet, diese Angst zu... Ich möchte doch nur wissen, was zwischen euch... Ich meine, was ist zwischen euch vorgefallen, dass...« Sein Mund war mit einem Mal staubtrocken. Er spürte, wie Lorna gegen ihre Gefühle ankämpfte, wie sehr seine Worte sie quälten. Trotzdem fuhr er fort. »Stimmt es denn, was man über ihn sagt?« Er verstummte und sah sie hilflos an. Da saß die Frau, die er über alles liebte und die aller Wahrscheinlichkeit nach auch ihn liebte. Und trotzdem war da diese gewaltige Kluft, die ihre beider Leben voneinander trennte und die in diesem Moment und für alle Zeiten unüberwindbar schien. Nur, was war seine Liebe wert, wenn er nicht alles unternahm, diese Schlucht zu überspringen? Sprang er zu kurz, würde er in den Abgrund stürzen. Doch immerhin stürbe er in der Gewissheit, sein Möglichstes getan zu haben. Jede Faser seines Körpers schmerzte. Sein Puls tobte, sein Magen brannte wie Feuer. Doch dann war es Lorna, die leise anfing. »Meine Mutter hat mir oft gesagt, dass mein Vater nicht der war, den ich von Kindesbeinen an kennengelernt hatte.« Nie zuvor war Lornas Stimme Johnny derart verletzlich vorgekommen. Er wagte nicht zu atmen, aus Angst, eines ihrer Worte zu überhören. »Doch ich habe meinen Vater...« Sie stockte. »Mologen. Nie anders erlebt als einen, dem Macht über alles ging, der nur lebte, weil seine Macht ihn am Leben hielt. Wie oft wurde mir eingetrichtert, dein Vater liebt dich, nur deshalb ist er so streng zu dir. Doch wie lange können solche Worte ein Kind darüber hinwegtäuschen, dass die Realität eine andere ist? Ich konnte es doch täglich beobachten, seine Kälte im Umgang mit anderen, mit meiner Mutter, mit mir, die kleinen Grausamkeiten, wenn alles in Ordnung wirkte, die großen Grausamkeiten, wenn ihm etwas missfiel, und die alles verschlingende Raserei, wenn sich jemand seinem Willen widersetzte. So bin ich groß geworden. Meine Bezugspersonen waren kein Kindermädchen und keine beste Freundin, sondern allein die Angst, aus Unwissenheit etwas Falsches zu tun. Aber du musst wissen, Johnny, mein Vater hat nie die Hand gegen mich erhoben. Das musste er allerdings auch nicht, um zu erreichen, was er wollte. Ich habe Leute erlebt, die ihn für freundlich und großzügig hielten, und das konnte er auch sein. Wenn es seinem Willen diente, konnte er Menschen mit Reichtum überhäufen und beim geringsten Anlass denselben Leuten alles nehmen, was sie hatten, um sie ohne ein Zeichen des Bedauerns ins Verderben zu stürzen. Genauso wie er es... Lornas Kräfte ließen nach. Ihre Stimme versagte. Sie fing an zu weinen. Vorsichtig legte Johnny seinen Arm um sie, spürte ihren von Krämpfen geschüttelten Körper. Die Kälte in ihrem Inneren drang durch ihre Kleidung bis zu ihm durch. Er nahm eine Decke, die gefaltet hinter ihnen lag, und breitete sie über ihre Schultern. Ihr Schluchzen schnitt ihm tief ins Herz. Mit den Jahren dann wurde es immer schlimmer. Kein Tag verging, aus dem nicht Hass und Tod mit an unserem Tisch saßen. Wäre meine Mutter nicht gewesen, deren Liebe zu ihm zu wachsen schien, je mehr er sie zurückwies, demütigte und verletzte, Ich hätte all das nicht überstanden. Niemand konnte sich erklären, woher diese pechschwarze Nacht in seiner Seele rührte. Viele treue Weggefährten, die noch den guten Mologen aus alten Tagen kannten, den, der seine große Liebe Aquilia noch nicht verloren hatte, Jahre bevor er mit meiner Mutter eine zweite Ehe einging, verstanden die Welt nicht mehr, wandten sich von ihm ab. Fast alle wurden sie grausam abgeschlachtet. Irgendwann war niemand mehr übrig, der diesem Monster, das mein Vater war, widerstand. Wir mussten hilflos zusehen, wie seine alles vernichtende Bosheit wuchs und ihr Sog alles Gute und Aufrichtige in unserer Nähe mit sich riss. Wieder musste Lorna eine Pause machen. Johnny nahm sie noch fester in den Arm, spürte, wie ihr Herz im Rhythmus der Angst pulsierte und begann zu ahnen, dass ihm das wahre Grauen noch bevorstand. Dann kam der Tag, nachdem endgültig alles anders war. Meine Mutter hatte einem unserer ältesten Diener zum Geburtstag gratuliert und ihn dabei, obwohl sie wusste, dass sie dafür büßen würde, für einen flüchtigen Moment in den Arm genommen. Johnny spürte, wie seine Hände eiskalt wurden. Ein Spitzel hat es meinem Vater umgehend zugetragen. Und am Abend? Lornas Brustkorb hob und senkte sich in Krämpfen. Eine Hure hat er meine Mutter genannt. Die Frau, die ihn über alles liebte und trotz aller Demütigung bereit war, ihr Leben für ihn zu geben, war in seinen Augen nicht besser als seine zahllosen Mätressen, über die er sich in scheußlichster Weise herzumachen pflegte. Ich sehe die Verzweiflung in den Augen meiner Mutter. Dein Vater war einmal ein guter Mensch, glaub mir, konnte sie mir noch zuflüstern, bevor...
Johnny erstarrte. Bevor?
Bevor sein Bann sie traf, der Bann Mologens, des Herrschers über Olenar, und sie für immer von mir nahm.
Erschöpft brach Lorna in seinen Armen zusammen. Ihr ganzer Körper wurde von Weinkrämpfen geschüttelt. Wie paralysiert strich Johnny ihr kalt verschwitzte Strähnen aus dem Gesicht.
In jener Nacht habe ich Olenar verlassen. Ein alter Freund meiner Mutter hat mir geholfen, im Schutz der Dunkelheit bis an die Grenze zu gelangen. Und so...
Bist du irgendwann nach Hamburg gekommen?
Ja.
Johnny merkte, wie ihm flau wurde. Und deine Mutter? Was ist aus ihr geworden? Langsam löste Lorna sich aus seinem Arm, ließ die Decke hinter sich zu Boden rutschen und ging zu dem Schränkchen unterhalb des Fensters.
Ich habe sie in einen Sack gehüllt mit mir genommen.
Johnny schluckte.
Deine Mutter ist?
Lorna nickte.
Eleonora.
Das Dröhnen des Dieselmotors glich einem Inferno. Jede stählerne Naht im Maschinenraum ächzte, jede Niete stand bis zum Bersten unter Druck. Die Hitze war kaum zu ertragen. Im heftigen Auf und Ab des Schiffes flogen die Schachfiguren über den Boden wie winzige Ratten auf der Flucht. Ihr Klappern wurde vom Schlagen der Kolben geschluckt. Brovny lehnte schwitzend und ölverschmiert an der Wand. In der rechten Hand hatte er den Hörer des Bordtelefons, mit der linken hielt er sich das freie Ohr zu, um überhaupt etwas verstehen zu können. In seinem Gesicht spiegelte sich große Sorge.
»Nein, sehr viel Spielraum nach oben gibt es nicht mehr«,
schrie er in den Hörer.
»Die Maschine läuft bereits auf vollen Touren.«
Er lauschte angestrengt.
»Natürlich ist das Manöver riskant. Nein, darüber kann ich jetzt nicht mit Ihnen sprechen, meine Tochter.«
Er nahm den Hörer vom Ohr und sah hinunter zu Rosina, die auf allen Vieren über den schmutzigen Boden schlitterte und versuchte, die Schachfiguren wieder einzufangen. Er lächelte.
»Rosinitschka, Kind, gehst du bitte hinauf in die Küche? Die Tante dort macht dir heiße Schokolade, ja? Papa muss jetzt wieder arbeiten.«
Ohne zu murren erhob Rosina sich und schwankte zur Tür. Der Seegang war stark wie lange nicht.
»Pass auf, dass du dir nicht den Kopf stößt.«
Rosina sah ihn vorwurfsvoll an. Brovny lachte.
»Ich weiß, du kannst selbst auf dich aufpassen. Trink eine heiße Schokolade für dein Väterchen mit.«
Er winkte ihr mit schwarzer Pranke hinterher. Dann wandte er sich wieder dem Telefon zu.
»Herr Mousson, ja, wir können jetzt reden.«
Eine ganze Weile sagte Brovny nichts, lauschte nur angestrengt in den Hörer. Immer mehr verfinsterte sich seine Miene.
»Ja. »Ich weiß«,
rief er schließlich, und seine Stimme kam kaum gegen den Lärm an.
»Es ist die einzige Möglichkeit. Aber verlassen Sie sich darauf. Solange Leonid Brovny am Leben ist, wird die verdammte Maschine laufen.«
Wie ein eingesperrtes Raubtier ging Johnny im Krankenraum auf und ab. Derweil seine Füße in Bewegung waren, dachte er, blieb ein Funke Hoffnung, dem Schicksal, dem sie entgegenfuhren, irgendwie entrinnen zu können.
Durch das Bullauge sah er die sich auftürmenden Wellenberge, hörte ihr furchterregendes Dröhnen und vernahm das Heulen des Windes. Heftige Böen ließen die Scheiben ein ums andere Mal wie einen gequälten Menschen ächzen. Wenn das Schiff sich zur Seite rollte, konnte er in all dem Grau einen dunklen Streifen am Horizont ausmachen. Kap Horn. Klapp, 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 machten seine Schritte. Kehrtwende. Und wieder zurück. Klapp, klapp, klapp. Unterwegs suchte er mit den Händen Halt am Mobiliar. Lorna saß nach wie vor reglos auf der Kante der Untersuchungsliege. Johnny hatte die Decke wieder über sie gelegt, damit sie nicht vollständig auskühlte. Was für eine monströse Geschichte, hatte sie ihm erzählt. Welch unvorstellbares Martyrium hatte diese junge Frau hinter sich. Nie hatte er sich ihr näher gefühlt als in diesem Moment. Die Kraft, die es sie gekostet haben musste, ihn, ausgerechnet ihn daran teilhaben zu lassen, stand ihr ins Gesicht geschrieben. Ihr Blick war leer, ihre Haut fahl, ihr Atem ging flach. Warum nur war es ihnen nicht vergönnt, einfach zusammen zu sein, wie andere Leute in ihrem Alter auch? Seine erste große Liebe war einem betrunkenen Autofahrer zum Opfer gefallen. Um diese hier würde er mit aller Kraft kämpfen, würde sie bis zum letzten Atemzug verteidigen. Aus Gewohnheit griff er sich an den Hals, und ein furchtbarer Schreck durchfuhr ihn. Das Amulett. Es war weg. Dann erst dämmerte ihm, dass Brovny es hatte, dass er ihm beide Teile des Anhängers gegeben hatte, damit er sie zusammenschmiedete. Wenn das überhaupt möglich war. Sobald sie Kap Horn hinter sich hatten, musste er Brovny einen Besuch abstatten, mussten sie gemeinsam einen Weg finden, die beiden Hälften zu vereinen. Das Seelenheil aller hing davon ab. Nicht mehr und nicht weniger. Klapp, klapp, klapp. Kehrtwende. Klapp, klapp. Ein mächtiger Brecher drückte die Emsfeuer zur Seite. Johnny strauchelte. Um ein Haar wäre er auf Lorna gestürzt. Ihre Blicke trafen sich. Johnny wurde von einer Woge der Wärme und des Glücks überrollt. Sie liebte ihn, das konnte er nun deutlich sehen. Wie blind er doch so lange gewesen war. Er ließ sich neben ihr auf die Pritsche sinken. Ganz nah rückte sie an ihn heran und lehnte ihren Kopf an seine Schulter. Johnny spürte, wie die unheimliche Kälte langsam aus ihrem Körper verschwand. Ächzend warf die Elmsfeuer sich gegen die Wellen. Sie würden es zusammen durchstehen, ja, das würden sie. Er fühlte ihren Herzschlag. Er ging nun ruhig und gleichmäßig, und je mehr Johnny sich auf ihn konzentrierte, desto mehr entspannte er sich. Der Topf mit der Alraune steckte zwischen Lornas Knien. Vorsichtig tat er es ihr gleich und strich über die weichen Blätter. Ein paar davon waren dabei, sich braun zu verfärben. Sie verwelkten, und Johnny begriff, dass dies alles andere als ein gutes Zeichen war. Fröhliches Gezwitscher und Gezirpe erfüllte die Kombüse. Crescentia Rauschs Gedanken schweiften zurück in jene Zeit, als sie mit der Aufsicht über den Kräutergarten des Klosters betraut gewesen war. Viele Stunden, nur unterbrochen von den Gebetszeiten, hatte sie damals täglich im Freien verbracht. Sie hatte die Beete geharkt, vertrocknete Blätter gezupft und den trockenen Boden gewässert. Jede Furche der von ihr bestellten Erde war ihr vertraut gewesen, und die Vögel in den Büschen ringsum hatten sich als geduldige Zuhörer erwiesen. Für Tiere, da war sie sich damals sicher gewesen, galt das strenge Schweigegelübde ihres Ordens nicht. Trotzdem hatte sie darauf Acht gegeben, dass keine der anderen Schwestern etwas von ihren heimlichen Plaudereien mitbekam. Durch diese vergangene Welt wanderte Crescentia Rausch in Gedanken, als eine freundliche Stimme aus dem Radio sie in die Realität ihrer Küche zurückrief.
»Die Amsel, auf Lateinisch Turdus merula, gehört zur Familie der Drosseln und zählt zu den in Europa am weitest verbreiteten Singvögeln. Sie ist ein klassischer Kulturfolger, das heißt, man findet sie nicht nur in angestammten Wäldern, sondern heute auch vor allem in menschennahen Gegenden wie Grünanlagen oder Parks. Das Aussehen der Amsel ähnelt dem des Stars, der...«
Crescentia Rausch drehte das Radio ein wenig leiser, durchquerte schwankend die Küche und ließ sich neben Rosina auf einen Stuhl fallen. Das kleine Kindergesicht verschwand fast vollständig in einer Tasse. Crescentia Rausch lächelte gequält.
»Dass du diese Riesentasse schon wieder leer getrunken hast, ist wirklich beachtlich. Dir wird wohl nie schlecht, was?«
Mit der rechten Hand strich sie beruhigend über ihren eigenen Bauch.
»Mei, mir ist bei diesem Geschaukel ständig übel, auch ohne, dass ich drei heiße Schokoladen hintereinander trinke.«
Sie stieß sauer auf. Die stürmische See setzte ihr gewaltig zu.
Ich hoffte, es nimmt bald ein Ende, keuchte sie. Luana hat eigentlich versprochen, mir noch ein paar ihrer Wundertabletten vorbeizubringen, aber das hat sie wohl vergessen.
Sie seufzte.
Naja, jeder hat momentan eben seine eigenen Sorgen. Und Luana sah überhaupt nicht gut aus, als ich sie vorhin getroffen habe. Meinst du, wir müssten uns Sorgen um sie machen?
Erschöpft lehnte die Köchin sich zurück und sah zu, wie, so wirkte es zumindest, ein Viertel von Rosinas Arm in den Tiefen der Tasse verschwand. Wieder überkam sie Übelkeit.
Dir verschlägt wirklich gar nichts den Appetit, hä?
Aus dem Radio pfiff und krächzte es.
Besteht die Nahrung des Rotkehlchens Eritacus rubecula in erster Linie aus Insekten, kleinen Spinnen, Würmern und Schnecken, stellt für die Nebelkrähe Corvus corone cornix Aas die wichtigste Nahrungsquelle dar.
Das Quietschen der Küchentür mischte sich nahtlos in das Flöten einer Lerche. Mommsen betrat den Raum.
»Na, Frau Rausch, machen Sie unser russisches Fräulein mit den Eigenarten mitteleuropäischer Singvögel vertraut?«
Crescentia Rausch unterdrückte einen weiteren Brechreiz.
»Tja, Herr Mommsen, was blieb mir anderes übrig? Ihren Vogel kennt das russische Fräulein ja bereits.«
»Charmant, charmant, Frau Rausch.«
»Entschuldigen's, das war nicht so gemeint. Sie wissen doch, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es zurück.«
Crescentia Rausch versuchte ein Lächeln.
»Wenn Sie wollen, dürfen Sie das Radio leiser drehen, und dann setzen Sie sich ein bisschen zu uns. Kann ich Ihnen was anbieten?«
Das Geschirr klirrte in den Schränken. Mommsen nahm dankbar Platz.
»Wenn Sie einen Kaffee hätten, wäre das wunderbar. Oder nein?«
Er warf einen Blick auf Rosina.
»Machen Sie mir bitte auch eine heiße Schokolade. Ich brauche Nervennahrung.«
Die Köchin nickte, stand schwerfällig auf und ging breitbeinig hinüber zum Herd. Die Töpfe schlugen an ihren Haken scheppernd gegeneinander.
»Mei, macht Ihnen der Seegang auch so zu schaffen wie mir?«
fragte sie.
»Jedenfalls sind Sie auch ganz schön blass um die Nase. Oder hat es andere Gründe?«
Mommsen spielte in Gedanken versunken mit einer auf dem Tisch vergessenen Gabel.
»Der Kapitän schickt mich zu Ihnen. Ich soll Ihnen sagen, dass wir...«
Er verstummte. Crescentia Rausch drehte sich neugierig um.
»Was sollen's mir sagen?«
Mommsen schüttelte düster den Kopf.
»Na, nun reden's schon.«
Also begann Mommsen stockend seinen Bericht. In Gedanken war er ihn auf dem Weg zur Küche bereits dutzende Male durchgegangen. Ausdruckslos eröffnete er der fassungslosen Köchin, welches Manöver der Kapitän und Mousson im Begriff waren zu unternehmen. Er erzählte, was schon lange hätte erzählt werden müssen, ließ kein finsteres Detail über das Schiff aus, in dessen rostigem Leib sie alle nun zu einer Art Schicksalsgemeinschaft geworden waren. Er unterschlug weder den Fluch, dem ein Teil der Besatzung unterworfen war, noch unterließ er es, die Sprache auf ihn zu bringen, Mologen, den Herrscher über Olenar, dessen Pforte sie noch in dieser Stunde erreichen würden. Und zuletzt sprach er das Wichtigste aus, dass es Johnny Elm war, auf den sich jetzt all ihre Hoffnung konzentrierte, die Hoffnung auf Erlösung. Erst das Krachen des Milchtopfs, der mit Wucht vom Herd geschleudert wurde, machte seiner schrecklichen Beichte ein Ende.
So, das war's erst einmal. Nächsten Sonntag hört ihr die Fortsetzung von Elms Feuer. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfiehl uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge alle Podcasts. Wort drauf. Shh.